Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Wild durcheinanderfliegende Raketen des Westens über Libyen, so hat eine Karikatur in einer Schweizer Zeitung die Angriffe auf Libyen gestern dargestellt. Herr Müller, was genau hat eigentlich der UNO-Sicherheitsrat entschieden?
Der UNO-Sicherheitsrat hat eine Flugverbotszone über Libyen beschlossen und Mitgliedsländer aufgefordert, das Nötige zu tun und um die zu errichten. Er hat sie ferner ermächtigt, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Das könnte rein theoretisch auch das vorübergehende Absetzen von Bodentruppen bedeuten, etwa nach dem Muster der Frühphase des Afghanistan-Krieges, als amerikanische Spezialtruppen für die Luftwaffe Ziele markiert haben, und zugleich aber eine Besetzung des Landes nach dem Muster Afghanistan, Irak oder Kosovo kategorisch verboten.
Jetzt scheint es aber so, dass nicht alle Länder gleichermaßen genau das sich vorgestellt haben.
Es besteht eine ziemlich große Unsicherheit darüber, wie diese Operation nun durchzuführen sei. Das heißt, wie weitgehend diese Luftangriffe sein sollen. Es hat Angriffe direkt auf die Residenz Gaddafis gegeben, unter dem Vorwand, dort sei eine Leitstelle der libyschen Streitkräfte. Das halte ich für einen politischen Fehler. Klar ist allerdings auch, dass die NATO-Mitglieder ermächtigt sind, libysche Bodentruppen, die Angriffe auf Städte unternehmen oder sich darauf vorbereiten, das zu tun, aus der Luft anzugreifen.
Ich komme noch einmal zurück auf den Entscheid des UNO-Sicherheitsrats, Herr Müller. Das mag ja völkerrechtlich vielleicht richtig sein. Der UNO-Sicherheitsrat hat entschieden, hat ein Mandat gegeben. Aber es könnte dennoch ein großer Fehler sein, wie zum Beispiel auch gewisse demokratische Entscheide das auch sein können. Für Sie, ist das jetzt ein Fehler oder nicht?
Wissen Sie, womit wir es ja zu tun hatten, war ein Massaker mit Ansage. Ich erinnere an den Fall der bosnischen Stadt Srebrenica, wo serbische Truppen eine Schlächterei angerichtet haben, nachdem die niederländischen Schutztruppen rausgegangen sind. In diesem Fall hat der libysche Machthaber angekündigt, man werde die kommende Nacht in Benghazi sein, man werde Rache nehmen und keine Gnade kennen. Diese Äußerungen haben dem Sicherheitsrat unter dem Leitmotiv der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, welche die Vereinten Nationen 2005 als ihre Pflicht erklärt haben, überhaupt gar keine andere Wahl gelassen, als so hastig und schnell wie möglich Schutzvorkehrungen für die Bevölkerung zu treffen. Andernfalls wären Sie von den Medien die allerersten gewesen, die nach einem Massaker laut gerufen hätten, wie konntet ihr das zulassen?
Also das Motiv ist legitim, in jedem Fall, weil es sich hier um ein es war ja auch so, Gaddafi hat auch gesagt, er werde keine Gnade kennen.
Genau, es war eine völlig eindeutige Ansage der Absicht, ein Massaker zu begehen. Das hat man selten in dieser Klarheit und insofern muss man dem Oberst sogar dankbar dafür sein, dass er seine Schandtaten im Vorhinein so klarlegt. Aber nachdem das mal auf dem Tisch war, sehe ich auch als jemand, der äußerst skeptisch von dem Nutzen von Militäraktionen ist, in diesem einen Fall keine Alternative.
Was ja zum Teil schwer zu verstehen ist, auch kritisiert wird, ich nehme ein Beispiel Darfur, trotz der Erfahrung von Ruanda, wo so viele Menschen umgekommen sind, trotz Warnungen Kofi Annans vor einem Genozid, wurde da nicht eingegriffen, lange nicht eingegriffen. Warum in Darfur nicht, dafür in Libyen, hat das rein mit der Ankündigung zu tun?
In Darfur war eine Lage, wo sich der Sicherheitsrat mit den dortigen Auseinandersetzungen befasst hat. Er hat eine Kommission hingeschickt. Die Kommission hat festgestellt, dort finden fortgesetzt Menschenrechtsverletzungen statt. Sie kommen aber nicht an das Kriterium eines Völkermords heran. Und der Sicherheitsrat hatte da, denke ich, schon die Möglichkeit abzuwägen, ob die Sache schwerwiegend genug sei, um einen militärischen Eingriff über das Peacekeeping hinaus zu rechtfertigen. Er ist zu dem Schluss gekommen, das sei nicht der Fall. Auch die Organisation der Afrikanischen Union beschränkte sich auf reines Peacekeeping. Das war ein absoluter Grenzfall. Während hier, wie gesagt, sagt der Diktator, ich will Rache nehmen. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
In Darfur sind aber immerhin 500.000 Menschen ungefähr umgekommen.
Das ist völlig klar. Und in meinen Augen hätte man auch dort eingreifen können. Aber es sind immer, verstehen Sie, es sind immer Abwägungsfragen. Darfur ist auch binnenländisch gelegen. Die ganze Operation ist sehr viel schwieriger. In Libyen lässt sich einfach auch einfacher was machen, als es in Darfur möglich gewesen wäre. Von mir aus hätte man auch in Darfur eingreifen sollen. Die Sache war in der Tat sehr schwerwiegend. Aber wissen Sie, das Argument, wenn man da nicht hat, dürfte man hier auch nicht, ist ja so ein bisschen wie die Leute, die im Rettungsboot die 10, die sie gerettet haben, wieder rausschubsen und ertrinken lassen, weil sie die 20 anderen, die noch schwimmen, nicht auch noch ins Rettungsboot kriegen.
Sie verstehen offensichtlich das Dilemma, das die Westmächte jetzt hatten oder auch die Arabische Liga, Herr Müller. Der Irakkrieg wurde ja eigentlich aufgrund einer Lüge begonnen. Ja. Also laut den USA war Saddam Hussein an den 9/11-Anschlägen beteiligt. Er hatte Massenvernichtungswaffen, die dann nicht gefunden wurden. In Libyen, sind das denn nur hehre Motive? Oder wenn ich gerade auf Frankreich gehe, viele sagen ja gut, Sarkozy hatte einiges gut zu machen, der musste das auch innenpolitisch machen. Oder waren das nur hehre Motive?
Das waren natürlich nicht nur hehre Motive. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Politiker auf der Welt gibt, vielleicht mit der Ausnahme von Nelson Mandela, der nur hehre Motive gehabt hätte. Und Herr Sarkozy ist ja auch dafür bekannt, dass er eine Neigung hat, ins Schwimmbecken zu springen und hinterher zu rufen, man hätte das Wasser einlassen sollen. Er hatte überwiegend innenpolitische Motive. Er musste auch gegenüber der jungen arabischen Generation an Boden gewinnen, die er durch das unmögliche französische Verhalten gegenüber der Revolution in Tunesien stark vergrätzt hat. Der Punkt ist nur, selbst wenn die Motive schräg sind, hatte doch die Absicht den richtigen Zweck. Und darauf kommt es ja letzten Endes an. Die Leute in Benghazi leben noch und sie würden wahrscheinlich nicht leben, wenn der Irwisch Sarkozy in dem Fall nicht erheblich gewirbelt hätte. Dass er dabei auch Schaden anrichtet, etwa was die effektive Führung dieser ganzen Operation angeht oder das Zerwürfnis mit der Türkei, das ist völlig unbenommen. Das ist kein Mann mit hehren Motiven, aber in dem Fall hat er mal das Richtige getan.
Und England, ich nenne auch das als Beispiel, also trotz Lockerbie, also dieses Attentat auf das Flugzeug, das dann abgestürzt ist, war eines der ersten Länder, das wieder Beziehungen zu Gaddafi aufnahm und jetzt ist es vorne dabei mit den Angriffen. Auch hier eigentlich nicht die hehrsten Motive, aber jetzt das Richtige tun, obwohl das anders war in der Vergangenheit.
So ist es. Die Briten waren führend in den diplomatischen Wiederannäherungen an Libyen. Die Libyer haben das seit Anfang der 90er Jahre, als die UN-Sanktionen richtig griffen, versucht, mit der internationalen Gemeinschaft wieder ins Reine zu kommen. Das hat sich aus verschiedenen Gründen sehr lange hingezogen. Die britische Regierung war dabei der Schlüsselakteur, nicht die Amerikaner, die praktisch hinter den Briten hergegangen sind. Und man war eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden, als der Fall Lockerbie geklärt wurde und bei der Gelegenheit auch gleich noch Gaddafi seine Massenvernichtungswaffen aufgegeben hat. Aber was hier passiert ist, ist natürlich eine Sache von anderer Qualität. Das grausame Vorgehen einer Diktatur gegenüber der eigenen Zivilbevölkerung. Und man muss sagen, Gaddafi war auch vorher ein Diktator, aber es gab in Libyen keine Massaker.
Keine Massaker und trotzdem Grausamkeiten waren belegt. Herr Müller, Sie sind Friedens- und Konfliktforscher, Sie sind Professor für internationale Beziehungen. Ringen Sie da manchmal nicht die Hände, wenn es doch immer das Gleiche ist? Also erst rüstet man solche Diktatoren aus mit Waffen und alles und dann muss man sie wieder mühselig zerschlagen.
Die Weltpolitik ist, wie Barbara Tuchman in einem unsterblichen Buch formuliert hat, die Torheit der Regierenden. Und was Sie gerade beschrieben haben, dass man sehr, sehr häufig letztlich gegen die eigenen Waffen kämpft, die man vorher in dem Glauben, man habe es mit einem Verbündeten oder doch zumindest mit einem guten Markt zu tun, dorthin getan hat, zählt zu diesen Torheiten. Das ist völlig klar. Und es ist ein Riesenfehler. Und es schafft natürlich auch immer wieder für die Leute, die diesen Waffen dann gegenüberstehen, allergrößte Probleme und Unmenschlichkeiten. Aber das ist nun mal so. Diese tiefere Einsicht hat aktuell den Leuten in Benghazi natürlich nichts genützt.
Deutschland ist sehr zurückhaltend bei Libyen. Warum eigentlich?
Wissen Sie, das wüsste ich auch gerne. die deutsche Haltung einer Regierung, die bis jetzt eigentlich im Bereich der Außenpolitik Belle Figure gemacht hat, ist mir schlechterdings nicht nachvollziehbar. Sie ist auch offen gestanden nicht zu erklären mit der innenpolitischen Stimmung. Wir haben laut einer jüngeren Umfrage zwar 2/3 der Leute, die eine deutsche Beteiligung am Einsatz ablehnen, zugleich aber auch 2/3, die für den Einsatz sind. Die es also auch mitgetragen hätten, hätte Deutschland im Sicherheitsrat der Entschließung zugestimmt.
Die aber gleichzeitig wollen, dass man aus Afghanistan rausgeht.
Ja, das ist ja auch ein vollkommen anderer Brett. In Afghanistan versuchen wir in einem Land westliche Demokratie durchzusetzen, das offensichtlich mit großen Teilen seiner traditionsverhafteten Bevölkerung das nicht unbedingt will. Wir haben es mit einer korrupten Regierung zu tun, teilweise mit illoyalen Streitkräften und Polizeieinheiten und mit einem Gegner, der eine sichere Basis in einem Nachbarland hat, die aus politischen Gründen nicht eliminiert werden kann. Dass man dafür die eigenen Soldaten nicht opfern will, finde ich völlig nachvollziehbar. Dieses hier ist eine andere Geschichte. Hier geht es letzten Endes aufgrund der Sicherheitsratsresolution ja eben nicht darum, den Leuten auf den Bajonetten die Demokratie zu bringen, sondern aus der Luft, wenn sie so wollen, eine Art Waffengleichheit herzustellen, die es den Dissidenten ermöglicht zu überleben. Denn auf dem Boden besteht ja eine eminente Ungleichheit, dadurch, dass der Diktator über Luftwaffe und schwere Waffen verfügt und die Rebellen nicht. Aber just die Luftwaffe und die schweren Waffen sind geeignete Angriffsziele für die von Norden her einwirkenden Luftstreitkräfte der Alliierten. Es fällt auf die Weise sehr viel schwerer, große schwere Verbände in die Rebellenstädte zu bringen. Und es gibt auf die Weise so etwas wie ein Patt. Wie sich dieses Patt dann entscheidet, das ist Sache der Libyer. Und mit anderen Worten, dieser Einsatz ist vollkommen anders angelegt als der in Afghanistan, und zwar völlig zu Recht. Und es ist durchaus, denke ich, konsequent und vernünftig, wenn die deutsche Bevölkerung mehrheitlich sagt, wir sind äußerst skeptisch gegenüber Afghanistan, aber wir wollen die Libyer in Benghazi und anderswo gerne geschützt sehen.
Die werden vielleicht geschützt. Es gibt Masrata, wo das offensichtlich, also die Informationen, denen man überhaupt trauen kann, dass die Rebellen da sehr unter Druck geraten, auch die zivilen Bevölkerung. Wenn das nicht aufgeht, also wenn Gaddafi trotzdem gewinnt, was kann dann die internationale Gemeinschaft machen?
Weinen. Ich sehe nicht, dass ein Bodeneinsatz möglich ist. Das würde von den arabischen Nachbarn nicht mitgetragen. Es würde auch von den vom Sicherheitsrat als Ganzen nicht mitgetragen. Meine Hoffnung ist, dass es aus der Luft gelingt, eben die schweren Verbände so aufzuhalten, dass das Szenario, was Sie jetzt an die Wand gemalt haben, nicht eintritt. Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft tatsächliche Eingriffsmöglichkeiten hat. Sollten sich auf dem Boden die Regierungskräfte wirklich durchsetzen.
Heißt das, man hat sich nicht so viel überlegt? Ich meine, so wie Sie das sagen, beruht der ganze Angriff oder der ganze Einsatz der westlichen Mächte beruht auf Hoffnung hauptsächlich?
Es ist ein bisschen mehr auf, als Hoffnung, denke ich. Also wenn Sie das Gelände in Nordafrika kennen, auch in der libyschen Küstenregion, um die es hier geht, das ist nicht wie Afghanistan und auch nicht wie Bosnien. Es ist relativ glatt und übersichtlich. Und das ist natürlich ein ideales Gelände, in dem Luftwaffen und Hubschrauberverbände gegen schwere Bodentruppen operieren können. Und wenn die schweren Bodentruppen gebunden werden, wenn sie am Vormarsch gehindert werden, wenn Panzer und mechanisierte Artilleriestücke einzeln angegriffen werden, dann ist das eine gewaltige Hilfe für die ja nur leicht bewaffneten, rein infanteristischen Verbände der Rebellen. Es ist also etwas mehr als Hoffnung. Es ist schon eine strategische Überlegung dahinter. Aber man muss natürlich auch sehen, der Sicherheitsratsbeschluss wurde sehr schnell gefasst, sehr hastig gefasst. Man handelte aus, was einvernehmlich zu bekommen war. Und man kann in diesem Rahmen handeln. Wenn dieser Rahmen nicht ausreicht, dann ist das natürlich für die armen Menschen an dem Boden furchtbar schlecht. Aber ich sehe nicht, dass die internationale Gemeinschaft dann mehr tun kann. Man tut immer so viel, wie man kann. Und mehr geht da nicht.
Jemand müsste ja auch die Rebellen mit Waffen versorgen. Ist das eingeplant? Weil die sagen ja, wir haben keinen Nachschub, wir haben eigentlich gar keine schweren Waffen.
so viel man unter der Hand hört, tut Ägypten da was? Das ist durchaus recht plausibel, denn für Ägypten nach der Revolution wäre natürlich ein arabischer Nachbar, der in die gleiche Richtung geht, ein größerer Sicherheitsposten, während ein ergrimmter Diktator, der sich darüber ärgert, dass Ägypten in der Arabischen Liga die Anforderungen nach einem Eingriff mitgetragen hat, wäre ein Unruhefaktor und eine Sicherheitsbedrohung. Also insofern ist es ganz plausibel, dass Ägypten da was tut. Ägypten tut aber auch nicht zu viel. Also man will nicht so offensichtlich sich da Partei ergreifen. Aber man kann davon ausgehen, dass es einen gewissen Nachschub für die Rebellen gibt.
Aber schlussendlich liefert man auch Waffen an Leute, die man nicht weiß, ob das die zukünftigen Gaddafis sind.
Das ist wahr. Ja, ich meine, das ist bei Revolutionen natürlich immer so, dass nicht so völlig klar ist, was dabei rauskommt. Das war bei der französischen Revolution so und das war bei der russischen so und das war jetzt bei der ägyptischen so. Aber wie gesagt, die Situation, der entschieden wurde, war die eines angedrohten Massakers und dann überlegen sich nicht erst lange, ob dahinter ein Mahatma Gandhi kommt oder ein Ceausescu.
Ein Mahatma Gandhi, das wäre gar nicht so schlecht. Herr Müller, die Europa, ja sicher, Europa, wurden die westlichen Länder vielleicht auch ein bisschen geblendet, auch in der Hoffnung, was so passiert ist in Tunesien, Ägypten, das ging ja offensichtlich ohne Intervention des Westens, das waren Leute, die demonstriert haben und dann ihre Despoten verjagt haben und jetzt dachte man, ah, Gaddafi ist auch am Wanken und jetzt eingreifen, auch so.
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Wenn man das gedacht hätte, hätte man auch früher eingreifen können. Denn es hat ja einige Wochen gedauert, bis Gaddafi seine Bataillone wieder zusammen hatte und handlungsfähig war. Hätte man zu diesem Zeitpunkt militärisch eingegriffen, wäre die Sache wahrscheinlich schon entschieden. Man hat das nicht getan, sondern man hat eben sich erst aufschrecken lassen, als die Grausamkeiten in den wiedereroberten Städten losgingen und dann die von uns schon diskutierten direkten Drohungen von Gaddafi gegen Benghazi kamen. Also ich denke mal, das war schon ein kluges politisches und auch gebotenes politisches Abwarten. Denn der Westen kann ja auch nicht einfach durch die Gegend fahren und zugunsten der Demokratie herumschießen. Die Wirkungen in der arabischen Welt wären völlig verheerend gewesen. Und Sie erinnern sich auch dran, dass die Rebellen ja anfangs auch ausdrücklich sagten, sie wollen keine Hilfe. Die Hilferufe kamen erst relativ spät, als sich das Blatt gewendet hatte und die Regierungsstreitkräfte auf Wiedereroberungskurs waren.
Sie sprechen etwas an, was George Bush Junior, also der letzte Präsident der USA, der hatte ja das Gefühl, man könnte für die Demokratie rumschießen oder hat das wenigstens propagiert. Ist das nicht ein Stück weit auch ein Dilemma demokratischer Länder, die sagen ja eigentlich, also man muss eingreifen, weil sobald die Länder demokratischer sind, da sind sie weniger kriegerisch, es geht den Leuten eigentlich besser und das wäre doch eigentlich eine ideale Welt. Oder denken Sie nicht, dass das vorschwebt schlussendlich doch ein bisschen so Nachhall von dem, was Bush gesagt hat?
Ich glaube nicht, dass der Libyen-Angriff das wiedergibt, denn auch die Leute, die heute in Washington regieren, sind ideologisch ganz anders aufgestellt. Zu dem, was Sie gesagt haben, kann man zwei Anmerkungen machen. Zum Ersten, es lässt sich Demokratie von außen auf den Spitzen der Bajonette nur extrem schwer importieren. Es gibt ganz wenige Erfolgsstorys. Japan und Deutschland sind sozusagen die Paradebeispiele. Aber das waren sehr spezielle Bedingungen. Zwei vom Krieg vollkommen verwüstete Länder, gegen die mit ihrer Schuld natürlich ein Krieg geführt würde, wie ihn Demokratien heute überhaupt nicht mehr führen konnten, mit Flächenbombardements, Atombombenabwürfen, eine völlig demoralisierte Bevölkerung plus noch vorhandene demokratische Infrastrukturen aus den Vordiktaturzeiten. Das haben sie ja da überall nicht. Was wir in Afghanistan und Irak erleben, ist, wie traditionelle Gesellschaften den Demokratieexport auf ihre Weise verarbeiten. Und da kommen ganz seltsame Mischformen heraus, die mit westlichen Vorstellungen wenig zu tun haben. Demokratie muss aus Ländern selber erwachsen. Und das ist die absolute Grundregel. Und man weiß auch, dass Demokratisierungsprozesse sehr langwierig und durchaus auch sehr blutig und gewaltsam sein können. Die Vorstellung, man geht rein und ein Jahr später hat man ein friedliches Gemeinwesen installiert, sind komplett naiv und widersprechen jeglicher Erfahrung.
Herr Müller, noch zum Schluss. Normalerweise übernehmen die USA den Lead bei solchen Angriffen. Jetzt möchten sie ihn lieber und besser schneller abgeben. Kann Europa überhaupt die Führung übernehmen, wenn sich die EU-Länder so nicht einig sind über diese Angriffe auf Libyen?
Nein, im gegenwärtigen Zustand sehe ich nicht, dass Europa als Ganzes das könnte. Die Zerstrittenheit ist enorm. Ich habe den Nachrichten heute Morgen entnommen, dass mein eigenes Land jetzt sogar seine Marineverbände im Mittelmeer der Unterstellung der NATO entzogen hat, um nicht an der Durchsetzung des Waffenembargos beteiligt zu sein. Ein weiterer vollkommen unverständlicher Schritt. Europa ist sicher nicht führungsfähig. Die Briten oder die Franzosen könnten mit Ach und Krach alleine dazu in der Lage sein, die Aktionen zu koordinieren. Die Franzosen täten es ja auch furchtbar gern für den Ruhm der Grande Nation. Aber Europa macht einmal mehr eine sehr traurige Figur in dieser Angelegenheit.
Und das heißt, die USA müssen wohl oder übel dabei bleiben?
Ohne die USA geht nichts. Also ich würde auch denken, dass wenn das Ganze noch einige Wochen dauert, ohne die Präsenz von zwei amerikanischen Flugzeugträgern, das Ganze nicht durchzuhalten ist. Es hängt letzten Endes, so traurig das für einen Europäer ist zu sagen, es hängt letzten Endes wieder alles an der Supermacht.
Und die Arabische Liga?
Die Arabische Liga ist natürlich in sich selbst auch nicht vollkommen einig. Ein Land wie Syrien oder auch Saudi-Arabien ist sicher nicht überströmend vor Glück, dass anderswo ein arabischer Diktator in die Schranken gewiesen wird. Aber sie hat sich immerhin dazu durchgerungen, den Einsatz anzufordern, die UN-Resolution zu unterstützen. Das ist ein absolut einmaliger Vorgang in der Geschichte der Liga und man kann das nicht hoch genug einschätzen. Aber es wäre natürlich auch für die öffentliche Wirkung zuträglich, wenn neben den Vereinten Arabischen Emiraten und Katar auch das arabische Schlüsselland Ägypten klare Flagge zeigen würde.
Harald Müller, besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.